Unser Thema ist uns gegeben worden, die Waffenrüstung Gottes. Sie ist beschrieben in Epheser Kapitel 6. Das ist auch der Text, der mir gegeben wurde. Ich werde allerdings auch andere Texte heranziehen. Dann aber andererseits geht es nicht um die thematische Besprechung der geistlichen Kampfführung als solcher. Es geht um diesen Text mit einigen Ergänzungen. Der Epheserbrief beginnt und endet mit einem Hinweis auf die himmlischen Bereiche. Nach Kapitel 1 haben wir dort Segnungen. Nach Kapitel 6 ist dort auch unser Feind, mit dem wir zu ringen haben, bis unser Herr uns von dieser Welt nimmt. In Epheser 6, den Versen 10 bis 20, erteilt der Apostel an seine Leser, die nicht nur in Ephesus zu finden wären, sondern auch in der ganzen Umgegend der Provinz Asien. Aber seitdem gehören wir auch zu diesen Lesern. In diesen Versen erteilt der Apostel Anweisungen für den geistlichen Kampf. Bevor wir uns den Text ansehen, lasst uns achten auf seinen Ort im Brief. Der Apostel beginnt seine Anweisungen mit dem Ausdruck für den Rest. Oder man könnte sagen, was das Übrige betrifft. Luther übersetzt wohl zuletzt. Einen Ausdruck, den er auch in anderen Briefen gebraucht und über den man manchmal schmunzelt, wenn er noch eine ganze Menge zu sagen hat. Und vergleicht dann gern mit dem Apostel Paulus Prediger, die nie das Ende finden. Im Philipperbrief zum Beispiel kann er in der Mitte sagen, für den Rest. Es ist also nicht eine Ankündigung des Endes eines Schreibens. Was denn? Es ist ein Ausdruck, den Paulus in verschiedenen Briefen gebraucht. Damit kann er auf etwas Wichtiges hinweisen, dass es noch hinzuzufügen gilt, egal wie lange Zeit oder wie viel Papier oder Pergament es brauchen mag. Im Epheserbrief scheint dieses von besonderer Bedeutung zu sein. Denn zwei große Anliegen hat Paulus in seinem Schreiben besprochen. Welche Vorrechte das Heil in Jesus Christus uns gebracht hat und welche Verantwortung es mit sich bringt. Kapitel 1 bis 3 die Vorrechte, Kapitel 4 bis 6 die Verantwortungen. Die Vorrechte befinden sich im himmlischen Bereich. Denn in ihn sind wir mit dem Gerettetwerden versetzt worden. Die Verantwortungen dagegen sind in dieser Welt, in der wir uns noch befinden, weil wir noch im Leib sind, der ja noch nicht erlöst ist. Der Aufgabenbereich des Geretteten wird in den Kapiteln 4 bis 6 als ein zweifacher geschildert. Die Gemeinde der Erlösten und die Welt der Unerlösten. In diesen zwei Bereichen ist Gemeinde Jesu, Volk Gottes, Heilsvolk, tätig. Der eine in der Gemeinde ist vielleicht mehr tätig auf der einen Seite, der andere mehr auf der anderen Seite. Aber die ganze Gemeinde ist in beiden Bereichen, der Gemeinde der Erlösten und der Welt der Unerlösten, tätig. Am Schluss von Kapitel 5 und am Anfang von Kapitel 6 zeigt der Apostel dann, wie das neue Leben in den Gesellschaftsformen, den Gesellschaftsstrukturen dieser Welt aussieht. Mit diesen Ausführungen hat Paulus uns in die Höhen des Himmels, das heißt von Anfang an, in die Höhen des Himmels, aber auch in die Tiefen des Hades mitgenommen. Er hat mit Begeisterung, sowohl als in ernsthaft bezeugendem Ton gesprochen. Er hat uns die himmlische Gesellschaft geschildert, aber auch die irdische. Jetzt sieht er noch eine Aufgabe für den Rest, meine Brüder. Das heißt, dieser Text schließt sich organisch an das Vorhergesagte. Er sieht noch eine Aufgabe, seine kurze, aber prägnante Dogmatik des Heilsmenschen. Der Römerbrief und der Epheserbrief sind die Dogmatik von Paulus. Der Römerbrief ist die Dogmatik des Heils, der Rettung in Christus. Der Epheserbrief schließt sich an und ist die Dogmatik des Heilsmenschen oder der Heilsmenschen, die wir ja Gemeinde nennen. Seine kurze, aber prägnante Dogmatik des Heilsmenschen ist für ihn noch nicht vollständig, wenn er uns nicht eine ganz andere Seite unseres Christenlebens zeigt. Ich denke, wir wären oft frustriert gewesen, wenn wir nicht diese Verse 10 bis 20 hätten. Denn sie führen uns hinter die Kulissen der Bühne unseres Heilslebens in dieser Welt. Wir bewegen uns in der Öffentlichkeit auf der Bühne dieser Welt. Aber hinter den Kulissen geschieht noch etwas anderes. Und dort führt Paulus uns hin. Diese Verse führen uns also hinter die Kulissen der Bühne unseres Heilslebens in dieser Welt, zeigen Hintergründe mancher unserer Probleme auf. Und wir werden immer noch frustriert, wenn wir diese Verse vergessen, als gäbe es sie nicht. Sie mögen mit den Worten "zuletzt, meine Brüder" eingeführt sein, aber ohne sie wäre die Lehre von der Heilsgemeinde unvollständig gewesen. Der Heilige Geist wolle auch hier uns in alle Wahrheit führen, in der Erkenntnis derselben, sowohl als im Ausleben von dieser Wahrheit. Nun lesen wir den Text. Epheser 6 ab Vers 10. Für den Rest, meine Brüder, werdet innerlich gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, damit es euch möglich sei, gegen die listigen Manöver des Teufels zu stehen. Weil bei uns der Kampf, das heißt das Ringen, nicht gegen Blut und Fleisch gerichtet ist, sondern gegen die Fürsten, gegen die Mächte, Regierungsmächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Wesen der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Nehmt deshalb die ganze Kampfrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht also, eure Hüften mit Wahrheit umgürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen und die Schuhe an den Füßen gebunden, in einer Bereitschaft mit der guten Botschaft des Friedens. Zu dem allem den Schild des Glaubens aufgenommen habt, an dem ihr alle Geschosse des Bösen, die brennenden, werdet löschen können. und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, von ihm gesprochen. Und betet zu allen Zeiten im Geist mit allem Gebet und Flehen. Seid dazu, zu diesem Zweck, wachsam mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde im Auftun meines Mundes, mit Freimütigkeit bekannt zu machen das Geheimnis, die gute Botschaft, für die ich ein Botschafter in einer Kette bin, damit ich in dieser Botschaft freimütig bin, rede, wie ich reden soll. Das waren die Verse 10 bis 20. Der Text ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Imperativen, das heißt Ausdrücken in der grammatischen Befehlsform, in der Begehrungsform. Die bestimmenden Imperativen dürften aber vier sein. In Vers 10 werdet gekräftigt oder werdet kräftig, mit Kraft ausgerüstet. In Vers 11, die Kampfrüstung sei angetan. Und der nächste Imperativ, Vers 14, steht also, steht. Und dann in Vers 18 lesen wir, betet. Der Abschnitt scheint um diese vier Imperative oder Befehle aufgebaut zu sein. Und sie sollen unser Gerüst sein. Also zuerst, werdet gekräftigt, Vers 10. Wir merken uns zuerst die Angesprochenen. Wir lesen für den Rest meine Brüder. Alle Gläubigen stehen in diesem Kampf, ob es ein Apostel ist oder ein Jungbekehrter. Hier sind alle Brüder. Kein Unterschied. Kein Unterschied zwischen Paulus und dem, der vor 5 Minuten den Herrn fand. Der Kampf gilt allen. Für den Rest meine Brüder. Er stellt sich auf ihre Ebene und er wird bis ans Ende so zu kämpfen haben, wie er es hier beschreibt. Gegen Ende seines Lebens darf er dann aber schreiben, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen ihn zum Leitbild nehmen. Alle Gläubigen stehen in diesem Kampf. Hier sind alle Brüder. Aber er schreibt, meine Brüder. Unser Text wurde uns aus Liebe durch den Apostel, durch den apostolischen Propheten gegeben. Und wir nehmen ihn mit Dankbarkeit entgegen und wollen ihn beherzigen. Es macht einen Unterschied, ob wir als Geliebte adressiert sind. Kinder, die geliebt sind, nehmen viel eher an, was ihnen gesagt wird. Paulus liebt seine Leser, auch die Unbekannten. Aber und deswegen kann er so zu ihnen schreiben. Dieser Text ist uns aus Liebe geschenkt worden. Wir sind geliebte Brüder des Apostels und nehmen ihm das Wort ab. Aber vor allem sind wir von unserem Herrn geliebt, der diesen Apostel gebrauchte, um uns in seiner Liebe dieses Wort zu geben. Sodann merken wir uns die Bedeutung dieser Aufforderung. Sie lautet, werdet innerlich gekräftigt, so etwas wörtlicher übersetzt. Werdet wohl passiv. Das heißt, es soll so geschehen. Wir sollen gekräftigt werden. Wir selbst können uns nicht stark machen. Aber wir haben Anteil an der Verantwortung dafür. Wir sollen es zulassen, wir sollen dafür uns verantwortlich wissen, dass wir stark werden, dass wir Kraft haben. Denn wir sind es nicht von zu Hause aus. Wir sollen auch stark werden. Wir sollen kräftig werden. Allerdings ist die Kraft schon da. Sie ist im Herrn. Und dennoch soll der Anschluss, die Verbindung mit unserem Herrn aufrechterhalten sein. Werdet gekräftigt. Wo? Innerlich. Das ergeht aus der Vorsilbe des griechischen Wortes. Im Innern. Es ist nicht verkehrt, Muskeltraining durchzuführen. Es ist nicht verkehrt, zu joggen. Es ist nicht verkehrt, für den Leib zu sorgen. Aber im Vergleich zum Geist des Menschen ist der Leib nicht so wichtig. Er ist sehr wichtig als Behausung des Geistes. Und ist ein Eigentum des Herrn und ist ein Heiligtum. Und wir Christen vergessen ihn oft. Und wir essen, was uns schmeckt, und wir tun, was wir wollen, was wie gerade die Laune ist. Und vergessen ganz davon, dass dieser Leib nicht uns gehört, sondern dem Herrn. Er ist wichtig, aber relativ unwichtig. Deshalb die leibliche Übung wenig nützt. Sie ist nicht unwichtig, aber im Verhältnis zu einer Ewigkeit, zum Verhältnis der eigentlichen Persönlichkeit, mein Leib ist nicht meine Persönlichkeit. Und deshalb darf ich bitten, von meiner Nase abzusehen. Das ist nicht Herbert Janssen. Ich weiß, sie sieht nicht sehr ansehnlich, aber ich hoffe, dass meine Persönlichkeit nicht anstößig ist. Ich bete auch, Herr, lass ein guter Geruch, ein geistlicher Geruch von mir ausgehen. Lass mich nicht unangenehm wirken. Der Geist ist es, auf den es ankommt. Und dort sollen wir wirklich gekräftigt werden, auch im Körper. Denn wenn der Körper nicht stark ist, dann kann der Geist darunter leiden. Aber der Körper, der äußerliche Mensch, nimmt dennoch von Tag zu Tag ab. Doch der innere, 2. Korinther 4, darf täglich erneuert werden, Tag für Tag. Werdet innerlich gekräftigt. Das Wort kennen wir, haben es auch ins Deutsche übernommen, Dynamis, Dynamit, sagt man sehr gern. Aber es ist nicht die dynamitische Kraft. Sie kann Dynamit sein, aber das griechische Wort bedeutet einfach können. Es ist ein sehr einfaches Wort. Es ist ein Wort, das Vermögen, das heißt Können, zum Ausdruck bringt. Wir vermögen dann etwas zu tun. Das heißt, wir sollen so stark werden, dass wir das tun können, was wir tun sollen. Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt aber nicht, dass wir mit ihm alles tun können. Mit ihm können wir das tun, was er will, aber auch alles das. Mit ihm können wir das tun, was er will, den Willen Gottes verrichten. Da dürfen wir innerlich gekräftigt werden. Meine Brüder und Schwestern, ich schließe mich ein, denn diese Lektion ist sehr schwer zu lernen und ich habe an ihr lernen müssen. Wir haben nie eine Entschuldigung für unsere Sünde. Nie. Nicht unsere Laune, schon gar nicht. Auch nicht unser körperlicher Zustand, ob wir müde waren oder krank oder gesund. Kein Zustand, keine Situation, auch nicht der Nächste. Und wie schwierig er auch sei, nichts ist Entschuldigung für Sünde. Es war immer genügend Gnade da. Jesus sagt zum Apostel Paulus, nicht im Imperativ, leider ist so übersetzt worden von Luther, sondern im Indikativ. Für Leute, die zu leiden haben, ist ein Indikativ, das heißt die Erzählform, leichter aufzunehmen als ein Ausdruck in der Befehlsform. Eine große Hilfe für die Seelsorge. Jesus sagt zu Paulus, es genügt dir meine Gnade. Diese Auskunft ist jetzt mitgeteilt worden. Was Paulus mit dieser Auskunft tut, ist seine Sache. Aber Jesus hat seine Pflicht getan. In Gnade fügt er noch etwas hinzu und verdeutlicht, was er gesagt hat. Aber er sagt nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Das überlässt er Paulus, ob er das tun wird oder nicht. Er will ihm nur mitteilen, sie wird genug sein. Verheißung. Paulus ist müde. Paulus hat gekämpft gegen Satan, gegen einen Dämon. Er war nicht belastet, auch wenn er angefochten war. Er hatte nicht gesündigt. Seine Beziehungen zu seinem Herrn waren in Ordnung. Aber er hatte schwer gekämpft und er wusste sich nicht Rat. Und hatte wiederholt gebetet, nimm diese Anfechtung doch von mir weg. Da hat Gott gesagt, in Jesus Christus, gleichsam, ob die Anfechtung weggenommen wird oder bleibt, es ist immer Gnade. Und ob die Gnade des Durchbringens ist oder der Abhilfe, der Durchhilfe oder der Abhilfe, das heißt, das Problem wird entzogen, wird beseitigt. Es ist immer Gnade. Und die Gnade zum Durchbringen ist genauso groß wie das Vorrecht oder die Gnade, dass das Problem überhaupt weicht. Es braucht dann auch beim Aufatmen Gnade, nicht wieder auf sich selbst zu vertrauen. Denn diese Versuchung liegt sehr nahe. Die kenne ich und die kennen Sie wahrscheinlich auch. Also, die Bedeutung der Aufforderung, werdet innerlich gekräftigt durch die Gnade des Herrn, sie ist immer genug. Der zweite Imperativ begegnet uns in Vers 11. Die Kampfrüstung sei angetan. Entschuldigung, ich habe, irgendwie sind meine Notizen hier durcheinander, entschuldigen Sie. Wir beachten ferner in Vers 10 den Ort der Kräftigung. Seid gekräftigt im Herrn. Welch ein Ort. Welch ein Ort im Herrn, in dem der Herr ist, Herr der ganzen Lage. Das ist ja so trostreich in der Offenbarung zu erfahren, dass der Hirte der Gemeinde, denn die Offenbarung ist ein Hirtenbrief, ein Brief eines Hirten an seine geliebte Herde, an sein Volk. Es ist ein seelsorgerlicher Brief. Aber zu wissen, dass dieser Hirte der Gemeinde der Herr und König der ganzen Welt räumlich und geschichtlich ist. Und auch Herr der Natur. Er hat alles in seiner Hand, und sitzt dabei, er hat alles ruhig in seiner Hand, sitzt dabei auf seinem Thron. Und Gott bleibt in der ganzen Offenbarung auf dem Thron sitzen. Er lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Das ist wunderbar. Seitdem ich die Offenbarung mehr studiere, aus verschiedenen Gründen, ich bin immer wieder auch gefragt, darüber zu sprechen, ist mir gerade dieses besonders wichtig gewesen. Und in meinem privaten Gebet danke ich dem Herrn immer wieder. Ich danke dir, Herr, dass du auf dem Thron bist. Im Herrn, in dem der Herr ist. Dieses Wort ist im deutschen Ohr sehr runtergekommen. sehr billig geworden. Da schon der junge Mann, der Teenager, bald ein Herr, und wenn man ihn nicht kennt, muss man ihn ja bald mit Herr ansprechen. Aber hier ist Herr, Adonai des Alten Testamentes, der Gott Himmels und der Erde, der befehlen darf. Und wenn er spricht, dann geschieht es. Das ist der Herr, den wir hier haben. Im Neuen Testament allerdings wird diese Vokabel meistens für Jesus reserviert, den Messias, sodass wir Herr Jesus, den Messias, Christus, sagen. Aber Jesus ist nichts weniger Gott als der Vater. Und in Jesus Christus haben wir den Jahwe des Alten Testamentes, der vermag, Israel aus Ägypten zu führen. Man hat diesen Auszug aus Ägypten verglichen mit einem Epizentrum eines Erdbebens. Das heißt, hier offenbart Gott ganz plastisch seine Kraft. Und später, wenn Israel sich erinnern will, wie stark sein Gott ist, dann spricht man davon, der Gott, der aus Ägypten führte. Aber es kommt dann ein neues Epizentrum. Die Herausführung aus Babylon. Und dann heißt es, glaube ich, an einer Stelle, und man wird sagen, der euch aus Babel geführt hat. Aber das größte Epizentrum der Kraft Gottes ist die Auferstehung Jesu Christi. Die anderen zwei waren geschichtliche Ereignisse, die aber Bilder waren von diesem großen Kraftereignis, Auferstehung Jesu Christi. Er ist Herr. Er vermag zu tun, was er sagt und was er will. Er vermag aber nie, das Unrechte zu tun. Gott kann nicht alles. Die Bibel erzählt uns, er könnte nie lügen. Er kann nie unwahrhaftig sein. Aber er kann, was er will. Und bei ihm ist kein nicht nur Ding, sondern Wort, eigentlich Wort. Oder Ausspruch noch besser. Wenn er gesprochen hat, ist kein Ausspruch für ihn unmöglich durchzuführen. Und wenn er verheißen hat, dass die Elisabeth ein Kind bekommt, daher kommt dieses Wort, Lukas 1, dann bekommt sie eins trotz ihres Alters. Und wenn er sagt, dass die Maria ein Kind bekommt, auch ohne Mann, dann bekommt sie eins. Für Gott sagt der Bote, der himmlische Bote, bei Gott ist kein Ausspruch unmöglich. Er vermag durchzuführen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was der Wille Gottes ist. Und das ist die eine Fürbitte des Apostels in Kolosser 1, Vers 9. Um diese Fürbitte sammeln sich dann die anderen Verse später, bis zu etwa 21 vielleicht. Er betet, dass die kolossischen Christen erfüllt sein möchten von dem Willen Gottes. Das heißt, der Wille Gottes möchte sie in jeder Ecke ihres Wesens und Lebens bestimmen. Und wenn wir erfüllt sind von diesem Willen Gottes, dann haben wir auch den Herrn auf unserer Seite und dürfen in ihm stark sein. In uns selbst sind wir nicht stark. Deshalb ist es so wichtig, die Verbindung mit ihm aufrechtzuerhalten. Den Anschluss. Wir sind ja Reben am Weinstock. Ein ausgezeichnetes Bild. Und dort sind wir stark. Seine Kraft ist unsere Kraft. Sein Können ist unser Können. Sein Vermögen ist unser Vermögen. Wir brauchen gar nicht stark zu werden. Jesaja 55, die Frau Jahwes braucht keine Kinder kriegen zu können. Sie ist unfruchtbar, aber ihr Mann ist ein Schöpfer. Und das ist Trost. Der kann immer noch aus dem Nichts hervorkommen lassen. Luther erinnert daran, bei einer Stelle, glaube ich, in Hiob, er hängt die Erde, die Welt an nichts auf. Und so kann Gott, sagt er, immer im Leben handeln. Gott muss mit nichts beginnen. Er braucht nichts. Er braucht uns auch nicht. Aber er kann mit uns beginnen. Wenn er anfängt, dann kann er auch durchbringen. So wie es in 5. Mose heißt. Er führte sie heraus, um sie hineinzuführen, in das Land zu bringen. Ein Missionar, der aus dem kommunistischen China entkommen war, durch die Gnade Gottes, erzählte von seinen Erlebnissen in der Gefangenschaft. Er wurde schwer geprüft, seine Familie war wohl schon weg, aber er war dann doch verhaftet worden. Und dann kam die Frage, werde ich untergehen? Wird der Herr mich auf die Seite werfen? Und dann kam ihm dieses Wort. Der Herr führte sie heraus, nicht um sie zwischendrin liegen zu lassen, in den Graben zu werfen. Er hat manche in den Graben geworfen, in die Gräber, aber nicht, weil er sie nicht durchbringen konnte, sondern weil sie sich nicht durchbringen ließen. Er brachte sie heraus, um sie hereinzubringen, um sie ins Land zu bringen. Er kann das. Im Herrn sind wir stark. Welch ein Ort! Und dann fügt der Apostel hinzu, explizierend, das heißt erklärend, in der Macht seiner Stärke. Macht. Er gebraucht hier drei Wörter, die gebraucht er gern, auch in Kapitel 1, um gleichsam anzuhäufen oder aufzuhäufen und uns zu beeindrucken, nicht psychologisch nur, sondern um uns wirklich zu überzeugen von der Kraft unseres Herrn. Dynamis ist das Können. Werdet kräftig, werdet gekräftigt. In der Macht, das ist die Regierungsmacht Gottes. Das Wort haben wir noch in unserem deutschen Wort, das allerdings ein Fremdwort ist, ein Lehnwort, Demokratie oder Theokratie. Herrschaft beim Volk, Herrschaft bei Gott. Es geht um die Herrschaftsmacht. Das heißt, das Können, das sich durchsetzen kann. Gott kann sich durchsetzen. Aber er will sich durchsetzen. Wollen wir nicht diese Kraft bekommen, um dann eigensinnig, eigenwillig uns selbst durchzusetzen? Nicht dazu beten wir um Power, sondern wir wollen die Schwachen bleiben. Denn Jesus erinnert Paulus in 2. Korinther 12, der erwähnten Stelle, der vorhin erwähnten Stelle, denn, das heißt, es genügt dir meine Gnade, denn oder weil meine Kraft, Gnade ist Kraft. Sehen Sie, wie er auswechselt? Gnade genügt, weil Kraft. Gnade ist an dieser Stelle nicht Vergebung. Die braucht Paulus nicht. Die hat er schon. Er hat nicht gesündigt. Aber er braucht dringend Kraft. Er braucht dringend Durchtragevermögen. Er will durchgetragen werden. Er will treu bleiben. Und hier sagt Jesus, weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. An der Stelle der Schwachheit ist Gottes Macht, Gottes Kraft vollkommen. Und dann überlegt Paulus schnell und sagt, wenn das stimmt, so gleichsam, dann will ich mich doch freuen, wenn ich schwach bin. Ich bin schwach, wenn ich krank bin. Steht dort geschrieben. Ja, Sie lesen Schwachheit. Aber das ist dasselbe Wort für Krankheit. Ein Student von mir machte seinen Prediger, er war in einer Pfingstgemeinde, machte ihm darauf aufmerksam. Paulus freut sich, wenn er schwach ist. Und das ist das Wort für Krankheit. Wenn Gott es so will, wenn wir körperlich schwach werden durch Krankheit, dann dürfen wir innerlich stark sein. Also Gottes Macht ist immer noch in der Herrschaft. Gottes Kraft ist Herrscherkraft. Er vermag es. Und wir werden stark in seiner Macht. In der Macht seiner Stärke. Seine Stärke regiert in meinen Verhältnissen. Welch ein Trost! Die Kraft ist also schon da und ich soll in ihr stark sein oder gekräftigt werden. Sie braucht nicht mehr erst erbetet zu werden, aber ich muss beten, dass ich sie in Anspruch nehmen darf. Die Kammer im Haus meines Lebens ist voll von den Gütern meines Herrn. Aber ich muss um Gnade beten, vom Brett zu holen, was ich brauche. Auch zu diesem Akt des Glaubens muss ich Gnade haben. Denn ich vergesse so schnell. Und auch diese kleinsten Schritte sind für uns, wir sind nicht imstande, sie durchzuführen, ohne die Gnade des Herrn. Auf der anderen Seite wollen wir vorsichtig sein, nicht einem Mann wohlmeinend, wohlwollend, wie Oswald Smith, nachzueilen, der plädiert dafür, dass wir um Kraft aus der Höhe beten. Das ist ein Missverständnis bei Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sicherlich waren die Menschen, die dort angesprochen werden, bereits Nachfolger Jesu. Aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist und somit auch nicht das Leben, das der Heilige Geist von Golgatha und Auferstehung und Himmelfahrt her dispensieren sollte, austeilen sollte. Bis zum Pfingsttage sind Petrus und Johannes und die anderen alttestamentliche Gläubige, trotz der Gegenwart des Herrn. Aber er verheißt ihnen, die Kraft Gottes wird über euch kommen, wann, zeitliche Bestimmung, wann der Geist über euch kommt. Denn der Geist ist Gott, der die Kraft ist. Und deshalb kann Paulus zu Timotheus sagen, wir haben den Geist der Kraft empfangen. Heilsgeschichtlich war das einfach so. Die Jünger konnten nichts dafür und waren auch nicht schuldig und wurden auch nicht dafür angeklagt. Es war einfach so. Sie bekamen das neue Leben im Heiligen Geist, die Kraft, während sie schon Nachfolger waren. Aber nachdem, heute, bekommen wir diesen Geist, wann wir Jünger Jesu werden. Die zwei sind nicht identisch, aber sie sind zeitlich identisch, nicht im Wesen. Bekehrung ist nicht Wiedergeburt, aber zeitlich fallen sie aufeinander und immer, immer. Wenn ich also den Herrn habe, habe ich seine Kraft. Sie braucht also nicht erst erfleht oder erbeten zu werden. Doch muss dem Geist Raum gegeben werden. Und darüber wollen wir morgen früh dann mehr sprechen. Was heißt es, Raum zu geben? Und wie soll das zu verstehen sein, dass wir kräftig werden? Das ist doch ein Prozess, trotz dessen, dass die Kraft schon da ist. Wir wollen zusammen beten. O Herr, bewahre jetzt dein Wort. Es war altes Wort, aber es ist uns immer wieder neu, kostbar. Es schmeckt uns, weil du in deinem Wort bist und du bist uns kostbar. Und ich bitte dich, Herr, werde du uns immer lieber und wichtiger in diesen Tagen. Herr, gehe jetzt mit uns in die Pause. Bewahre uns, Herr, dieses Wort trotz Ablenkungen. Und schenke dann viel Gnade zu anderen Betrachtungen anderer Themen. Amen.